wenn man mit Familien arbeitet, deren Kinder wütend sind, finde ich so eine wichtige Frage immer, gibt es spezifische Auslösesituationen? Ganz viele Familien haben das Gefühl, das gibt es nicht. Also es ist völlig
Beliebig.
beliebig, unvorhersehbar. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, ganz oft ist es nicht so, sondern es gibt ganz spezifische Wutauslöser beim Kind.
Herzlich willkommen bei Die zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler
und Fabian Grolimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum.
So, heute haben wir das Thema Wut und ich glaube, gell, Stefanie, so viele Fragen haben wir noch nie bekommen. Das scheint ein Riesenthema zu sein. Vielleicht gerade die erste Frage an dich, Stefanie, was ist denn Wut?
Wut gehört ja zu den Grundemotionen, also die alle Menschen in allen Kulturen auf der Welt empfinden und je nachdem auch relativ ähnlich in Mimik und Gestik zeigen. Und die Wut ist ein wichtiger Hinweisreiz unserer Psyche, die uns eigentlich immer zeigt, irgendwas ist im Moment nicht so, wie es gerade sein sollte, also wie wir uns das gerade wünschen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Auslöser natürlich. Also eigentlich immer dann, wenn entweder eine persönliche Grenze verletzt oder missachtet wird, wenn wir uns gering geschätzt, abgewertet fühlen, das ist so eine typische Wut-Situation. Oder eben auch, wenn uns jemand oder etwas an einem Ziel hindert. Also ich denke, das kennen die meisten von uns, wenn man irgendwas zum Beispiel Dringendes ausdrucken möchte und dieser blöde Drucker im richtigen Moment dann eben nicht funktioniert und man da dann eben merkt, wie diese Wut hochkocht, weil man jetzt unbedingt zum Beispiel diesen dringenden Brief noch rausschicken müsste. Das ist so eine typische Wutsituation. Und dann natürlich auch, wenn wir den Eindruck haben, dass andere Menschen uns absichtlich Böses tun oder schaden wollen, dass die was im Sinn führen. Und das, ja, gibt uns den Eindruck, da müssen wir uns jetzt wehren, da müssen wir uns widersetzen, da müssen wir was dagegen tun. Das heißt, da wird Kraft in uns frei, Energie in uns frei, die uns dabei hilft, uns eben gegen diese Grenzverletzung zur Wehr zu setzen, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, die Situation irgendwie zu verändern, dass sie eben im Idealfall ein bisschen mehr so wird, wie wir die gerne hätten oder wie sie aus unserer Sicht sein sollte, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen irgendwie auch. Also von daher eigentlich ein wichtiges Grundgefühl, was wir alle mitbringen. Aber ich glaube, eines von diesen Gefühlen, mit dem eben die meisten Menschen, würde ich sogar sagen, ihre allerliebste Mühe haben.
Ich sehe das auch so. Also ich denke, es gibt so die zwei großen Gruppen, oder? Die Menschen, die Mühe haben, dieses Gefühl zu zügeln, also die dann in der Wut Dinge tun und sagen, die sie hinterher bereuen. Und die Menschen, die gelernt haben, dieses Gefühl sehr zu unterdrücken, die vielleicht die Wut gar nicht mehr so spüren, wo es aber auch inzwischen viel Forschung gibt, dass das sehr ungesund ist, also dass das Immunsystem schwächt beispielsweise, dass man
anfängt, das Kreislaufsystem belastet
für Krankheiten, wenn man die Wut immer so runterschluckt. Und da sind ja ganz viele Sachen drin, die du angesprochen hast. Also dieser Grundgedanke, etwas ist nicht so, wie es aus unserer Sicht sein sollte, das fängt ja bei ganz kleinen Sachen an. Bei Kindern kann das eben wirklich die berühmte rote statt der blaue Becher sein, oder?
Bei den
oder
kleinen Kindern?
Genau, dass ich jetzt bei der Bushaltestelle auf den Busknopf drücken wollte und jetzt hat jemand anders drauf gedrückt, oder? Also bei Kleinkindern, aber ich finde, da wird auch schon deutlich, dass Wut auch sehr viel zu tun hat mit Kompetenz. Also zum Beispiel eine, die da sehr reinspielt, ist ja diese kognitive Flexibilität. Also gelingt es mir, von einer bestimmten Vorstellung ab wieder wegzukommen, oder? Also wenn ich mir jetzt vorgestellt habe, ich werde die Banane schneiden können und jetzt hat das irgendwie mein Elternteil oder die Kindergärtnerin gemacht, kann ich damit umgehen oder nicht? Also führt das bei mir in die Überforderung, in die Wut? Oder kann ich denken, ja schade, ich bin da beim nächsten Mal wieder dran? Oder eben, wenn jetzt ein anderes Kind vielleicht zuerst erzählen darf und nicht ich und ich muss mein Bedürfnis zurückstellen, oder? Und macht mich das wütend oder kann ich damit umgehen? Ich denke, das wird sicher ein Bereich sein, wo wir dann noch weiter drauf eingehen, aber ich finde, das zeigt auch, wie vielschichtig diese Wut ist. Oder das, was du gesagt hast, es gibt ja diese berechtigte Wut. Also wir merken, jemand möchte uns Schaden zufügen. Jemand greift uns an oder schätzt uns gering und wir wollen uns verteidigen. Und diese Wut ist eine Hilfestellung, oder weil sie uns auch stärkt in diesem Vorhaben. Und da gibt es ja aber auch ganz viele Menschen, die sich sehr schnell angegriffen fühlen, die neutrale Äußerungen in diesem Sinne interpretieren. Also Frage irgendwie, jemand anders rempelt mich ein bisschen an, oder? Habe ich das Gefühl, die Person hat mich nicht gesehen oder die war gerade in Eile oder die hat das mit Absicht gemacht, oder? Und wenn ich das natürlich als Absicht sehe, dann fühle ich mich angegriffen, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe das Recht, jetzt quasi zurückzuschlagen. Und das sieht man ja sehr stark bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die sich aggressiv verhalten, dass sie beispielsweise so bestimmte Tendenzen haben, Situationen zu interpretieren.
Wir sehen das ja besonders häufig auch bei Menschen, die eine sogenannte hohe Zurückweisungsempfindlichkeit oder Sensitivität haben. Also Menschen, die die Ablehnung durch andere ängstlich oder ärgerlich erwarten und sozusagen vorwegnehmen und auch viele neutrale oder zweideutige Situationen dann eben so interpretieren. Die anderen wollen mich nicht dabei haben, die haben mir jetzt absichtlich diese oder jene Information vorenthalten oder eben der hat mich mit Fleiß angerempelt auf der Treppe, der wollte mir was Böses. Und dass das eben auch sehr schnell dann in diese Wut und auch zum Teil in diese unkontrollierte Wut hineinführen kann, weil man eben den Eindruck hat, jetzt muss ich hier meine Grenze hochhalten, sonst trampeln mir andere praktisch permanent in meinem Vorgarten herum und das darf auch nicht sein.
Ja, was ja dann für andere Menschen wieder hochirritierend ist, oder? Wieso ist jetzt diese Person schon wieder so gekränkt oder angepisst, oder? Und dann natürlich auch wieder dazu führt, dass man sich wieder über diese Person ärgert, was dann zum Teil auch dazu führt, dass wieder diese Sichtweise bestätigt wird oder dass man dann wirklich mehr Ablehnung erfährt, häufiger andere Menschen vielleicht weniger mit einem spielen, weniger mit einem zu tun haben wollen. Ja, gut, steigen wir doch tief ein in eure Fragen. Genau, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, Stefanie. Jemand fragt es noch, ist es denn okay, wütend zu sein?
Ja, unbedingt. Also eben, ich denke, das ist am Anfang schon ein bisschen rausgekommen. Wut ist ein ganz normales Gefühl. Es ist total in Ordnung, wütend zu werden. Die Frage ist einfach ja immer, wie wir mit dieser Wut umgehen. Also gelingt es mir, die wahrzunehmen im Körper, zu merken, zum Beispiel, ah, jetzt nimmt mein Puls zu, mein Nacken wird heiß, mein Kopf wird heiß, meine Muskeln spannen sich an und ich merke, registriere in meinem Körper, okay, kann das auch interpretieren, das ist jetzt die Wut, die in mir hochsteigt. Kann ich die annehmen, also mir selber sagen, du bist jetzt wütend, das darf sein, das ist okay. Oder versuche ich die eben sogar wegzudrücken und gar nicht wahrzunehmen und gar nicht mit diesem Gefühl in Kontakt kommen zu wollen, dann wird es schwierig. Und gelingt es mir, diese Wut in irgendeiner Form konstruktiv zu äußern und zu regulieren? Also beispielsweise zu sagen, stopp, das ist mir zu viel, stopp, das ist mir zu nah, stopp. Oder zum Beispiel jetzt, wenn ein anderes Kind mir zu nah auf die Pelle rückt oder mir was wegnimmt, hey, stopp, das ist meins, gib's zurück, mich zu wehren. Oder reagiere ich zum Beispiel völlig über dann je nachdem und schlag oder beiße oder zwicke in einem Alter, in dem das einfach vom Entwicklungsstand her nicht mehr angemessen ist. Die Wut gehört dazu, die ist Teil unseres Lebens, die darf ihren Platz haben. Und ich glaube, ja, das Grundthema ist, und das begleitet viele Menschen, glaube ich, ihr ganzes Leben lang, wie wir lernen, eben diese Wut wahrzunehmen, auszudrücken, Wut zu regulieren. Wenn wir entwicklungspsychologisch da drauf schauen, dann sieht man ja auch handfeste Wutausbrüche, die gehören bei den ganz Kleinen noch auf tagtäglicher Basis dazu. Also die großen Studien zeigen ja, dass bei Kleinkindern über 90% der Kleinkinder mindestens einmal am Tag einen Wutausbruch haben und zwar so einen richtigen, oder? Bei den Kindergartenkindern etwa 30% noch täglich so einen handfesten Wutausbruch. Wir sehen dort diesen Peak zwischen 2 bis 4 Jahren, wenn die Kinder in dieser klassischen Autonomiephase sind, ihren eigenen Willen entdecken, ihre eigenen Grenzen auch erstmals wahrnehmen, sich als Individuum dann auch ein bisschen lossagen und dann eben auch anfangen, nein und halt und stopp und ich will aber diese Themen, die da hochkommen und die ja dann häufig auch eben mit sehr viel Ärger und Wut und ja, so einer Kraft reagieren können, wenn ihnen jemand im Weg steht bei diesen Plänen, die sie jetzt im Kopf haben. Und dann sehen wir ja im regulären entwicklungspsychologischen Verlauf, dass bei den allermeisten Kindern diese Wutausbrüche im Verlauf der Grundschulzeit eben abnehmen. gibt es natürlich immer auch Sonderfälle. Also gerade
und ich denke auch die Pubertät als Phase, wo es zum Teil wieder hoch aufflammt.
Genau, genau. Also einfach diese emotionalen Ausbrüche, die man dort häufig noch sieht. Und dann eben je nachdem kommt es ja auch immer sehr stark darauf an, wie ist das Grundtemperament des Kindes, was ist sonst noch da? Du hast die kognitive Flexibilität angesprochen als einen Faktor. Die Impulsivität, die dort eine große Rolle spielt, also wie in Anführungszeichen schnell bringen mich meine Gefühle sozusagen an den Rand und wie gut gelingt es mir eben auch die innere Bremse einzuschalten dort und meine Impulse irgendwo im Zaum zu halten. Und wir sehen größere Schwierigkeiten insgesamt mit der Emotionsregulation, beispielsweise häufig bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit einer ADHS, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die im Autismus-Spektrum leben. Wir sehen das bei Menschen, die eine traumatisierende Erfahrung im Gepäck haben, wenn das reaktiviert wird. Man sieht das zum Teil aber auch bei Kindern, eben die hoch sehr sensibel sind, sehr reizsensitiv sind von Natur aus. Bei Kindern, die im oppositionellen Verhaltensbereich liegen oder eben auch Kinder allgemein, die Schwierigkeiten haben mit der Affektregulation. Ja. Manchmal auch, das war auch eine Frage, die noch kam, kann Depression bei Kindern mit so Wut zusammenhängen? Das fand ich auch noch eine ganz spannende Frage und die Antwort ist ja. Also während man ja bei Erwachsenen das häufig sieht in diesen depressiven Episoden, dass die Menschen sich niedergeschlagen, traurig fühlen, dass sie sich zurückziehen, dass sie den Eindruck haben, das ist alles so sinnlos, wertlos, es macht mir nichts mehr so richtig Freude und sich häufig sehr gedämpft fühlen und den Eindruck haben, ich habe gar keinen Zugang mehr zu dem, was mir früher was bedeutet hat, sieht man durchaus bei Kindern, auch bei Jugendlichen zum Teil, auch verstärkt. Das bei Männern, genau, hat man oft eher diese Reizbarkeit, die im Vordergrund steht, statt dieser Traurigkeit oder dieser manchmal auch Weinerlichkeit. Und bei den Kindern, Jugendlichen sieht man das eben auch oft, diese eher Reizbarkeit, diese Unruhe, eben zum Teil auch diese Wutausbrüche, so eine Grundaggressivität, die manchmal, nicht immer, aber eben auch ein Abbild des Innenlebens sein kann im Sinne von einer Depression. Ja.
Ja, und ich denke, was ganz klar noch reinspielt, ist einfach wirklich das Stresserleben.
Genau.
Und das finde ich immer eine ganz hilfreiche Frage, wenn Kinder so von einem Wutausbruch in den anderen kippen, vor allem auch wenn man merkt, das war jetzt eigentlich eine Zeit lang weniger ein Problem und jetzt taucht das wieder auf, oder? Zu schauen, wie groß ist das Stresserleben meines Kindes momentan? Ist es vielleicht gerade irgendwie in der Schule schwierig? Ist es in einer Übertrittsphase? Ist es mit den Freundinnen im Moment komplizierter, oder? Ist irgendwie ein Umzug, sind die Eltern gerade in Trennung? Was ist so an Stressbelastung da und hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass das Fass einfach sehr voll ist beim Kind und es dann überhaupt nicht viel braucht, damit es super läuft? Das hat auch eine Mutter geschrieben, gerade Wutausbruch bei Eltern, plötzlich laut werden, Erschöpfung oder Tabuthema, dass dieses Thema dieser Ego-Depletion, dieser Ich-Erschöpfung, also wenn, das kennen wir alle, wenn man viel zu tun hat, wenn man belastet ist, wenn man sich schon den ganzen Tag regulieren musste, wenn man sich lange Zeit konzentrieren musste, wenn man sich zusammenreißen musste, wenn man viele Entscheidungen treffen musste, alle das sind ja so Dinge, die unseren präfrontalen Kortex erschöpfen, wo wir müde werden, wo wir gereizt reagieren und irgendwann braucht es nicht mehr viel. Oder diese Spillover-Effekte, oder? Wir sind gestresst bei der Arbeit und dann kommen wir nach Hause und haben halt eine viel kürzere Lunte. Und ich denke, das ist auch immer gut, bei sich selber dann hinzuschauen, wie viel Stress habe ich, wo kann ich den reduzieren? Manchmal finde ich auch hier die Frage wichtig, dass man das anerkennt, oder? Ich kann nicht immer optimal reagieren. Und was ist die zweitbeste Lösung? Vielleicht möchte ich mein Kind liebevoll begleiten, oder? Aber ich merke, in gewissen Phasen fehlt mir dazu die Kraft und dann schreie ich mein Kind an. Und vielleicht wäre es dann besser zu sagen, bevor das passiert, oder schaue ich einfach, dass ich mich zurückziehen kann, dass ich meinem Kind sagen kann, ich brauche jetzt wirklich eine halbe Stunde für mich, ich gehe in mein Zimmer und ich lade mich ein bisschen auf, oder damit ich dann wieder auf dich zugehen kann.
Es kommt natürlich auch immer sehr auf das Alter der Kinder an, ob die das akzeptieren können, wenn man dann Kleinkinder denkt, die haben natürlich oft noch nicht diese Regulationskompetenz, um dann zu sagen,
ich beschäftige mich. Viele Eltern sind einfach sehr allein, oder? Die können auch irgendwie keine Hilfe sich organisieren oder haben vielleicht keine Großeltern, können sich keine Betreuung leisten.
Ja,
Und ich finde eben, das Einzige, was man da mal machen kann, sind so die inneren Ansprüche, oder? Also, dass man schaut, dass die nicht dann auch noch so hoch sind, dass man sich erlaubt, mal schlecht zu kochen, oder? Und ich denke, das muss jetzt auch noch gesund und gut sein und das Kind muss das noch essen. Oder dass man ein bisschen schaut, dann darf die Wohnung mal unordentlich sein, oder? Also, wo kann ich bei mir selber ein bisschen Abstriche machen bei meinen Ansprüchen vielleicht?
Was ich auch häufig merke, ist, dass insbesondere bei Müttern, auch wenn ich im Umfeld schaue oder auch beruflich, häufig der Alltag so durchgetaktet ist. Also vom morgendlichen Aufstehen, die Kinder durch den Taktik leiten, vielleicht noch der Erwerbsarbeit nachgehen, dann die Kinder je nachdem wieder abholen, zum Sport fahren, Musikunterricht, was dann da alles noch kommt, dann die Hausaufgaben betreuen, you name it, oder der ganze Haushalt, der noch gemacht werden muss. Dass ich oft den Eindruck habe, dass man den ganzen Tag über gar nicht so richtig mal reinhocht in sich, wie geht's mir eigentlich gerade oder was bräuchte ich jetzt gerade? Und ich habe den Eindruck, dass bei vielen Menschen auch dieses Überreagieren, also dieses, was diese Mama jetzt auch beschreibt, dieses Tabuthema dann so ausrasten, häufig auch ein Zeichen davon ist, dass da mal irgendwas gesehen werden will innerlich. Ja, weißt du, so im Sinne von, ich habe den Eindruck, dass das oft echt auch sehr viel bringt, wenn man das im Alltag irgendwie schafft, ab und zu mal kurz in sich reinzuhauen, so einfach kurz ein Check-in quasi zu machen. Wie geht es mir gerade? Was bräuchte ich jetzt? Und das können ja manchmal so Kleinigkeiten sein, proaktiv kurz zu denken. Also ich mache das zum Beispiel nicht, dass mir das jetzt immer super gelingt, aber wenn mir das manchmal so gelingt und ich zum Beispiel im Alltag merke, jetzt, ich habe das oft einfach am Mittag, nach dem Mittagessen, oder dann noch die Küche aufgeräumt, dann bin ich, ich mache mal einfach so ein richtiges Mittagsloch und werde so todmüde. Und jetzt machen meine Kinder halt beide in den allermeisten Fällen keinen Mittagsschlaf. Und ich denke immer so, ich bräuchte aber echt dringend einen. Aber dann zum Beispiel kurz in sich reinhören zu dürfen, zu merken, boah, ich bin jetzt wirklich gerade richtig kaputt. Und dann zum Beispiel den Kindern auch zu sagen, ich merke gerade, ich werde richtig müde. Ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. Wer hat Lust? Und ich lege mich Viertelstunde auf die Couch, wer hat Lust, sich mit mir auszuruhen. Und manchmal setzen sie sich dazu und gucken irgendwie ein Büchlein an. Manchmal können sie es natürlich auch nicht akzeptieren, dass ich da kurz da liege und versuche, die Äuglein zuzumachen und wollen irgendwas von einem. Aber ich finde gerade auch dieser Punkt, sich selber ab und zu, wenn es irgendwie geht, eine kurze Pause zuzugestehen, finde ich auch so ein wertvolles Signal für die Kinder, zu zeigen, man darf im Alltag auch Pausen machen und nicht immer nur dann, wenn man sich die in Anführungszeichen verdient hat oder wenn man einfach zu erschöpft ist, dass es eh nicht mehr anders geht. Und gleichzeitig, das wollte ich dort noch gerne ergänzen, finde ich einen Gedanken oft auch in der Partnerschaft hilfreich, das machen mein Mann und ich zum Beispiel oft so, dass wir einfach kurz, wenn es darum geht, am Wochenende zum Beispiel so Aktivitäten zu planen, dass wir morgen aufstehen und sagen, hey, wo bist du gerade so auf der Skala, oder? Also rot, orange oder grün, wie geht's dir heute so energiemäßig? Und man dann irgendwie auch viel besser abschätzen kann, liegt heute zum Beispiel ein Schwimmbadbesuch, wo wir irgendwie Zeug packen müssen, da hinfahren müssen, dann irgendwie in einem lauten Schwimmbad gucken müssen, dass uns kein Kind absauft und dann noch Haare waschen und was man halt dann immer so kennt. Liegt das drin, das liegt vielleicht halt an einem grünen Tag drin, vielleicht auch mal an einem orangenen, je nachdem, aber halt an einem roten nicht. Und entsprechend da, auch wenn das geht, natürlich in dem Rahmen, was möglich ist, aber so ein bisschen auch zu schauen, wie viel mag es heute verleiden und wie können wir den Tag proaktiv so anpassen, dass eben, dass wir nicht am Ende des Tages alle dunkelrot sind, das finde ich eine sehr hilfreiche Sache. Geht nicht immer, aber manchmal.
Ja, was ich da wo immer noch spannend fand, war die Frage, was sind alles so Aktivitäten mit den Kindern, bei denen ich mich entspannen kann? Mhm. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Oder aber wenn man so ein bisschen eine Liste hat und weiß, dabei geht es mir auch gut und das ist für mich sehr stressig, dann kann man es eben auch so ein bisschen legen. Oder dass ich zum Beispiel jetzt ich fand immer mit den Kindern in den Wald gehen, hat mich sehr entspannt. Mhm. Mit den Kindern ins Freibad hasse ich. Und dann zu schauen, was ist jetzt heute möglich, oder, für mich? Also geht das, ins Freibad zu gehen, oder ist mir das einfach zu laut, zu viel, zu tubelig? Und das auch ein bisschen wie mit zu berücksichtigen, also was tut mir gut als Elternteil? Und man da auch nicht das Gefühl hat, man ist immer den Kindern verpflichtet und ihre Wünsche sind die einzigen, die zählen. Gut. Mut nur in der Schule, zu Hause nicht, der Lehrer glaubt das nicht. Das hören wir ganz häufig, gell? Also auf diese Art oder umgekehrt.
Ja, es gibt wirklich beide Varianten. Es gibt dieses, was man manchmal in der Literatur als Türschwellensyndrom findet. die Situation, dass die Kinder sich den ganzen Tag in der Schule so zusammengerissen haben und kooperiert haben und versucht haben, sich zu konzentrieren und all diese Reize irgendwie auszublenden und halt eben auch mit Niederlagen, mit Enttäuschungen umzugehen, mit schwierigen Situationen. Und dann kommt man quasi nach Hause in den sicheren Hafen.
Batterien leer.
Häufig ja dann auch noch Hunger, Überreizung, Anspannung und dann paff. Das hören wir ganz häufig auch von den Eltern unserer neurodivergenten Kinder. Blitzableiter, dass die Kinder dann einfach mal abladen und alles rauslassen, was sich über den Tag angestaut hat. Die andere Variante höre ich tatsächlich selten in unserer Arbeit. Also, dass die Kinder nur in der Schule ausflippen zu Hause. Aber diese Mutter hat ja noch geschrieben, zu Hause sei das Kind ganz entspannt und eigentlich in seiner Mitte. Und da finde ich es jetzt wirklich interessant, genauer hinzuschauen, was sind denn dort die Auslöser, die es fürs Kind so schwer machen. Da kann vieles zusammenkommen. Ich denke, das eine ist wirklich diese Gruppensituation und die Reize. Also einfach viele Kinder auf engem Raum, wenig Rückzugsmöglichkeiten, wenig Pausen. Auch dort diese Erschöpfung halt.
Natürlich. Oder die Dynamik, oder? Also ich denke, manche Kinder lassen sich halt auch absolut mitreißen. Das finde ich spannend, wie manche Kinder einen ganz anderen scheinbaren Charakter haben, je nachdem, mit welchen anderen Kindern sie zusammen sind.
Genau. Dann können so Ausflip-Momente in der Schule natürlich immer auch auf Dynamiken hinweisen, die fürs Kind schwierig sind. Manchmal sieht man das bei einer Mobbing-Dynamik, dass man halt immer nur sieht, das Kind rastet aus, aber man sieht nie, was dahinter steckt, dass es geplagt wurde auf dem Schulhof, auf dem Schulweg, in der Umkleidekabine zum Beispiel und dieses Ausflippen versuche ich, sich zur Wehr zu setzen. Ich finde, gerade wenn man das häufig beobachtet, haben wir in der vorletzten Folge zum Thema Mobbing behandelt, dass es da wichtig wäre, nochmal genauer hinzuschauen. Manchmal sind es ja auch wirklich ganz spezifische Auslöser, die mit dem Lernen zu tun haben, dass das Kind zum Beispiel immer dann in den Wutausbruch kommt, wenn es eine Aufgabe nicht bearbeiten kann, wenn es sich überfordert fühlt, weil vielleicht auch eine Überforderung da ist aufgrund von einer ADHS, aufgrund von einer Leserechtschreibstörung, ja, aufgrund von einer
Dyskalkulie. Und natürlich auch die Schule für viele Kinder so ein bisschen der Ort ist, wo sie mal etwas müssen, oder?
Genau.
Und gerade Kinder, die so ein bisschen oppositionell sind, dann vielleicht mit diesen Anforderungen in Berührung kommen, zu Hause wenig davon haben und damit nicht umgehen können. Die Beziehung zur Lehrkraft kann eine Rolle spielen. Ja, also da ist es schwierig, diese Ursachensuche zu betreiben. Das kann ganz, ganz vieles sein. Aber ich denke, es leitet uns ein bisschen über. Ich finde, wenn man mit Familien arbeitet, deren Kinder wütend sind, finde ich so eine wichtige Frage immer, gibt es spezifische Auslösesituationen? Ganz viele Familien haben das Gefühl, das gibt es nicht. Also es ist völlig beliebig, unvorhersehbar. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, ganz oft ist es nicht so, sondern es gibt ganz spezifische Wutauslöser beim Kind.
Da kann man ja sehr gut als Mama oder Papa, wenn man sagt, wir wollen dieses Thema mal angehen, weil uns das Sorgen bereitet, mal über 1-2 Wochen versuchen, im Nachhinein mal jeden quasi handfesten Ausbruch so ein bisschen zu protokollieren und zu schauen, was war eigentlich unmittelbar davor los, wie war der Tag und dann nach 7-14 Tagen mal draufschauen und gucken, ergeben sich irgendwelche Muster oder sehe ich irgendwelche sozusagen Wiederholungstäter. Und das kann ja sehr spannend sein, also zum Beispiel zu merken, aha, das Kind wird zum Beispiel immer dann wütend, wenn es hungrig ist. Das ist bei vielen Kindern ja so, wenn die so ein bisschen in diesen Unterzucker kommen. Ich kenne das von mir selber auch. Ich bin auch eher so ein Hangry-Typ. Also sich einfach merkt, dann wird meine Stimmung schlecht, wenn ich einfach zu lange nichts gegessen habe. Um dann zum Beispiel zu merken, okay, in diesen oder jenen Phasen wäre es einfach wichtig, meinem Kind kurz einen Zwischensnack anzubieten. Ich finde so dieser klassische Moment, wenn man das Kind aus der Betreuung
holt. Ja, da muss man
was dabei haben. Schönen Gruß dann an die Ernährungsexpertinnen, die uns jetzt nicht schreiben müssen, dass es auch wichtig ist, dass die Kinder nicht dauernd snacken. Ja, aber ich finde einfach, das schont die elterlichen Nerven und die des Kindes auch, oder? Einfach, wenn man da schon mal einen kleinen Zwischensnack hat in dem Moment, in dem man nach Hause geht.
Aber wirklich manchmal dieses sehr gesundheitsorientiert, hatte ich auch mal mit einer Mutter, oder? Die gesagt hat, wir haben so strenge Vorschriften vom Kindergarten, dass sie als Pausensnack
so
dürfen.
Die Nünibock.
Genau, und dann gebe ich so eine Gurke mit. Und immer die Wutausbrüche in der Schule, jetzt da im Kindergarten, die passieren eigentlich, das haben wir dann eben auch in dieser Beobachtung, meistens nach der Pause, oder? Und eine Vermutung war, das Kind ist einfach unterzuckert nach der Pause. Und das braucht ein ordentliches Nüni. Und das hat dort auch viel ausgemacht. Einfach dann halt etwas ein bisschen weniger Gesundes, etwas, was ein bisschen Zucker drin hat, oder? Aber einfach dieser präfrontale Kortex, der funktioniert nicht, wenn wir und Hunger. Zucker trinken, wenn wir Hunger.
Genau.
Ja.
Und da kann man ja dann eben auch, wenn man da genauer hinschaut, manchmal auch diese Muster kennen, dass man merkt, ich erinnere mich an eine Lehrkraft, mit der ich das ein bisschen beleuchtet habe, und dort hatten wir zum Beispiel bei einem Kind gemerkt, der schlägt immer, also vorne auf dem Flur zu. Und als wir das beobachtet haben, diese Wutausbrüche, wurde klar, der schlägt einfach immer zu, weil es ihm zu eng wird. Also der kommt da einfach in so eine Panik rein, um ihn buselt es rum. Jeder irgendwie holt die Jacke und noch einen Turnbeutel und dann rempelt man ihn an und er ist eigentlich völlig drüber, oder? Und dann zu merken, okay, es ist super hilfreich, wenn dieses Kind zum Beispiel ganz am Anfang kurz gehen darf, um sich anzuziehen, oder am Schluss. Und es wäre wichtig, dass der einen Platz am Rand bekommt oder wo er nicht von beiden Seiten mittendrin eigentlich völlig überwuselt wird von allen.
Das finde ich spannend, weil das ist, ich werde sehr selten wütend, aber eine Ursache, die ich bei mir sehe, ist wirklich Enge. Also ich habe zum Beispiel mal zu meiner Frau gesagt, wir dürfen nicht mehr am Samstag einkaufen gehen. Ich bin nachher den ganzen Tag richtig gereizt und wütend, oder? Einfach weil ich es nicht schaffe, mit so vielen Leuten in so engen Räumen zu sein.
Mhm. Also da, das heißt, versuchen Muster zu erkennen. Es kann sein, ich merke zum Beispiel eben, das Kind gerät dann stärker in die Wut, wenn es hungrig ist, wenn es müde ist.
Bei Planänderung.
Wenn es überreizt ist. Immer wenn's dann, wenn es bei einem Spiel fängt. immer dann, wenn seine Wahlfreiheiten irgendwie begrenzt oder beschränkt werden. Da genauer hin.
Oder wenn man sich beeilen muss. Das finde ich auch ein
typisches
Muster. Ja.
Zeitdruck ist auch so ein Punkt, bei dem viele Menschen mit Ärger und dann mit Wutausbrüchen reagieren. Ja, diese Muster zu erkennen. Und dort zu schauen, gibt es irgendeine Möglichkeit, da positiv drauf einzuwirken. Oder ein Zwischensnack im richtigen Moment für ein Kind, was sehr lärmsensibel ist, die Kopfhörer im Bus aufsetzen zu dürfen oder eben in der Schule, in der Stillarbeit. Für ein Kind, das ist eben auch, die sensorisch zum Beispiel sehr empfindlich sind, kann eben auch ein Ausflippen bedeuten. Die Socke hat irgendwie eine unbequeme Naht und ich nehme das permanent wahr. Ja, die kuschelige Kleidung, die richtigen Materialien auf der Haut, auch das kann einfach schon mal so ein bisschen dieses Fass absenken, damit dann nicht der letzte Tropfen es zum Überlaufen bringt. Mehr Raum, mehr Weite, andere Schlafenszeiten, je nachdem, das kann bei vielen Kindern schon was ausmachen.
Ja, und ich denke, das wäre so eine erste Möglichkeit, Auslöser reduzieren. Oder finde ich, das ist eine Variante, um Wutausbrüche ein bisschen seltener werden zu lassen. Jetzt, fast alle Fragen gingen in die Richtung, was kann ich tun, wenn das Kind schon im Ausbruch drin ist. Das ist ja immer so die Situation, wo wir uns dann überlegen, oder wie gehen wir damit um? Vielleicht ganz kurz vorneweg, wir finden, das ist die Situation, wo man am wenigsten machen kann, um dieses Problem Wutausbrüche anzugehen. Aber vielleicht trotzdem, oder? Gehen wir zuerst darauf ein und dann auf andere Möglichkeiten. Was mache ich denn, wenn das Kind mitten im Wutausbruch ist?
Genau, also wenn die Kinder im Wutausbruch sind, dann sind sie ja schon überreizt, oder? Unsere Tiefenhirnstrukturen, die Amygdala, die feuert vorne unser präfrontaler Kortex, also der Sitz unseres bewussten Denkens, der kann nicht mehr so gut funktionieren, weshalb es in dem Moment wahnsinnig schwierig ist, noch sich selbst zu steuern oder sich gute Lösungen zu überlegen oder eben vernünftig zu handeln.
Oder nur schon Sprache zu verarbeiten.
Genau.
Ja.
Und von daher, alles, was die Reize reduziert, hilft. Was bedeutet das? Dass ich nicht auf mein Kind einrede, dass ich nicht mein Kind beenge, ja, dass ich im Idealfall eben auch nicht anfange, selber laut zu werden und zu schreien, sondern was wirklich dort den allermeisten Kindern hilft, ist wenig sprechen, bis gar nicht sprechen, da sein, ja, in einer, so gut es irgendwie möglich ist, ruhigen Präsenz, nicht auf sie einreden, weder laut noch in irgendeiner säuselnd freundlichen Stimme.
Ja, von, das ist nicht ganz so schlimm.
Bist du so wütend? Oder? Wird manchmal ja empfohlen, aber viele Kinder machen das gerade noch wütender und aggressiver. Man kann, wenn man möchte, kurz sagen, hey, ich sehe, dass du gerade richtig sauer bist. Punkt.
Ja.
Und dann ist es ja auch oft gut, weil Wut uns ja auch oft dazu anleitet, uns zu wehren und auszubrechen und nach draußen zu gehen, ein bisschen Distanz zu schaffen oder zu zeigen, ich bin da, wenn du mich brauchst, aber ich lasse dich auch ein bisschen in Frieden. Eine Mama hat das ja so schön beschrieben, die erzählt hat, dass sie selber Autistin sei und in ihrer Kindheit eben selber wenig Begleitung erfahren hat durch ihre Meltdowns oder eben auch emotionalen Ausbrüche. Und sie gesagt hat, sie möchte, dass ihre Kinder das anders erleben und sie die besten Erfahrungen eigentlich damit macht, mit ein bisschen Distanz auf dem Boden, ruhig bei ihren Kindern zu sitzen, einfach zu signalisieren, ich bin da und ich halte das mit dir zusammen aus. Und eigentlich eher zu warten miteinander, bis der Sturm vorüberzieht und die Kinder zum Beispiel wieder bereit sind, sich trösten zu lassen oder auch bereit sind, je nachdem mal drüber zu sprechen. Das geht natürlich nur, wenn die Kinder jetzt nicht auch noch wüten und schreien.
Ich finde das schon mal sehr gut. Weißt du, es ist einfach dieses, ich denke gerade viele Eltern, die sehr beziehungsorientiert sind mit ihren Kindern, die wollen ja dann eigentlich die Nähe herstellen, trösten. Und ich finde so dieses Gefühl der Wut, dass man das auch selber merkt, das ist so ein bleib mir von der Welle Gefühl, oder? Und das stimmt, gerade jüngere Kinder haben da auch so ein Gemisch von, sie wollen Nähe, aber sie wollen auch Distanz. Also ich habe das auch bei meinem Sohn, wo der so 3 Jahre alt war, oder dann musste ich mich wirklich einfach etwa 10 Meter wegsetzen, so mit dem Hinweis, du kannst dann zu mir kommen. Und er hat sich dann weggedreht oder in die Ecke und geschmollt. Und irgendwann hat er sich umgedreht und dann ist er auf mich zugerannt. Aber ich fand das sehr wichtig, so dieses Gefühl, ich bin da, wenn du mich brauchst, aber ich dränge mich dir nicht auf. Genau. Und ich denke auch gerade so bei ein bisschen älteren Kindern, dieses Gefühl, jetzt kommen die noch in mein Zimmer. Oder zum Beispiel meine Tochter hat jetzt ein Schild mitgebracht mit so einem
Stinkefinger
oder so ein, wie im Hotel, so Keep Out oder etwas, was an die Türfalle machen und dann weiß sie, da wird jetzt niemand das Zimmer betreten. Das ist mein Zeichen für bleibt draußen, oder? Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass Kinder, gerade wenn sie ein bisschen älter sind oder Jugendliche, dass sie einen Rückzugsort haben in der Wut und dass es respektiert wird. Das ist oft auch in der Schule eine Hilfe, oder dass das Kind weiß, wenn ich so wütend bin, dann kann ich dorthin in die Leseecke, in den Schrank meinetwegen. Manche Kinder wollen dann auch so in die Höhle oder der Tisch mit dem Tischtuch drüber. Da kann ich mich drunter verstecken. Aber so dieses Gefühl für mich sein, mich selber, dann geht es wirklich auch darum, ich habe einen Moment, wo ich alleine bin, weil viele Kinder können sich besser runterregulieren, wenn sie eben nicht dann jemanden haben, der sie noch anfasst oder auf sie einspricht, sondern wenn man ihnen diesen Moment gibt, oder wo man sie einfach alleine lässt, weil sie das jetzt wollen und brauchen. Nicht, weil ich wütend bin und sage, geh ins Zimmer, sondern weil das Kind sagt,
du bist von einem Timeout oder du gehst auf die Stille,
jetzt meine Ruhe haben vor dir, oder? Weil das Problem ist ja ganz oft, gerade als Elternteil, ja, man ist Beziehung, man ist da, aber man ist da in vielen Fällen auch der Grund für die Wut. Und das ist ja das Schwierige, oder? Ich will ja nicht mit dem Grund für meine Wut jetzt so nah sein. Jetzt habe ich vielleicht als Elternteil Nein gesagt zu etwas, was das Kind will.
Noch dann ist das Kind ja gamen oder halt
auf mich, oder? Mit mir will es jetzt nichts zu tun haben. Vielleicht lässt es sich vom Geschwister trösten oder vom anderen Elternteil, aber im Moment wahrscheinlich nicht von mir.
Das finde ich eine wichtige Unterscheidung, also die Kinder nicht wegschicken im Sinne von, du gehst jetzt weg, bis du dich beruhigt hast und denkst jetzt mal drüber nach oder wie man ordentlich mit der Situation umgeht, weil das bringt
ja nichts. Aber du darfst mir sagen, wenn du mich gerade nicht verträgst.
Genau, genau. Und dass man, ich finde, du hast es schön beschrieben, nicht aufs Kind einreden, nicht anfassen, wenn das Kind das nicht will und wegzieht, oder? Für manche Kinder fühlt sich das ja auch wirklich so in der Wut dann so heiß auf den Körper und so kribbelig und so unangenehm an, wenn sie dann da jetzt noch jemand anfassen möchte. Das sind die Kinder und Erwachsenen ja auch sehr unterschiedlich. Blickkontakt finde ich auch so etwas. Blickkontakt wird in der Wut sehr häufig als Angriff wahrgenommen. Also dann zum Beispiel noch zum Kind sagen, jetzt schaust du mich an, wenn ich mit dir rede, wenn das Kind quasi schon am Austicken ist, denkbar schlechtester Moment, oder? Da hat man oft dann nochmal die zusätzliche Eskalation.
Ich denke, das sind ja auch diese Punkte, möglichst nicht bedrohlich wirken.
Genau.
Blickkontakt wirkt bedrohlich, aber auch wenn ich größer und höher bin, also manchmal ist ja auch eine gute Variante, dass ich wirklich ein bisschen runtergehe, mich vielleicht auf den Boden setze, wegschaue, oder? Ja, all diese Sachen, die zeigen, ich bin da, aber ich fordere jetzt nichts von dir und ich bin auch keine Bedrohung.
Genau. Jetzt war ja hier noch eine Frage, wie soll ich reagieren, wenn mein Kind aber dann haut und tritt und beißt?
Sehr schwierig, ja. Ich finde, da kann man wirklich diese Unterscheidung machen. Die Wut ist in Ordnung, das Gefühl ist okay, aber nicht jedes Verhalten kann toleriert werden. Also wenn das aggressiv ist, oder ich finde, das darf ich auch als Elternteil sagen, stopp, Hände zu dir oder Füße auf den Boden. Ich finde, da kann man auch einen Moment Das finde ich immer wichtig, dass man das möglichst kurz macht. Aber dass ich das Kind an den Händen kurz halte oder sage, Hände zu dir, mit dem ganz klaren Signal, ich lasse dich sofort los, wenn du die Hände bei dir behältst. Aber ich denke, hauen lassen muss man sich nicht, oder? Also da darf man auch als Eltern klar sein und diese Grenze einfach wahren. Ja. Und ich finde diese kurzen, also nicht dann, du, das tut aber den Papa weh oder sowas, sondern wirklich in der Klarheit, stopp, oder? Und dann, was das Kind tun soll, wenn das Kind andere Kinder haut, auch wirklich einfach nehmen, in einen anderen Raum gehen oder aus der Situation gehen. Und dort kann das Kind dann vielleicht ein bisschen toben. Aber schon auch einfach schauen, dass niemand verletzt wird und das Kind auch diese Botschaft bekommt. Es gibt gewisse Grenzen, die man nicht überschreiten kann. Mhm. Und ich finde, das kann man ja auch dann liebevoll und verständnisvoll aufgreifen. Wenn wir sagen, da bist du richtig wütend geworden und du hast dann zugeschlagen. Und dem Kind tut es ja nachher wahrscheinlich auch leid. Oder aber ich finde diese Grundbotschaft, hey, wir müssen daran arbeiten, dass das seltener wird, finde ich wirklich wichtig.
Und ich denke, das ist so eine wichtige Botschaft. Ich habe dich lieb. Mhm. Ich habe dich lieb, auch wenn du sauer bist. Und weil ich dich lieb habe, kann ich auch nicht zulassen, dass du dich selbst andere oder haust oder in Gefahr bringst. Das ist ja auch unsere Verantwortung, damit drauf zu schauen, oder? Dass die Kinder ja sich selbst und andere nicht gefährden. Wir können es nicht kontrollieren, aber ja. Ich denke, da eine
Orientierung. Das können wir vielleicht auch noch, Stefanie, weil eine Frage war noch, wenn sich das Kind eben selber wehtut, oder? Wie siehst du das? Also ich finde das noch typisch, sich selber irgendwie den Kopf an die Wand hauen oder gegen die Tür oder...
Da gibt es ja sehr unterschiedliche Empfehlungen, auch in der psychologischen und psychotherapeutischen Literatur. Es gibt ja den einen, ich sag mal, Kanon, der besagt, man müsse vor allem darauf achten, wie gefährlich das fürs Kind ist.
Ja.
Also anschauen, eben verletzt sich das Kind jetzt wirklich massiv am Kopf. Da muss man es versuchen zu unterbinden, oder? Oder ist es so, dass das Kind halt irgendwie jetzt den Kopf da mal dagegen haut, aber es passiert nichts Großartiges? Dann wird ja häufig eher empfohlen, das einfach stehen zu lassen und da nicht allzu sehr drauf einzugehen.
Ja, oder einfach, weil gewisse Kinder so einen intensiven Reiz auch irgendwie brauchen dann in der Situation.
Genau, für die Regulation. Und das wäre jetzt eben der zweite Teil, auf den ich gerne noch kommen würde. Das ist ja der zweite Teil, der eben auch sehr häufig empfohlen wird oder auch im Rahmen von der Psychotherapie dann ja häufig mit den Kindern angeschaut wird, ist so eine Art Anspannungsthermometer zu erarbeiten, also zu schauen, woran im Körper merke ich meine Anspannung? Wann ist dieser, in Anführungszeichen, Point of No Return erreicht? Weil ich merke, jetzt kippt's, jetzt habe ich mich gar nicht mehr unter Kontrolle oder jetzt gerate ich so in die Rage, so in die Wut, so in die Überforderung, dass ich eben mich selbst gar nicht mehr steuern kann. Und wo es dann eigentlich darum geht, zu lernen, immer früher wahrzunehmen, wann ich quasi näher an diesen Point of Return, No Return komme, um mit den Kindern da eben schon Regulationsstrategien zu erarbeiten. Also wenn ich merke, ich komme in die Unruhe rein, wird es mir gut tun, mich ein bisschen zu bewegen, brauche ich Rückzug oder brauche ich Begrenzung, brauche ich ein bisschen Musik, die ich hören kann, was sind diese Tätigkeiten, die mir dann gut tun und mich so ein bisschen entspannen und mich stärken. Und gerade wenn es um Kinder geht, die dann so intensive Reize suchen, wird ja dann eben häufig auch empfohlen, mit den Kindern einzuüben, wie sie diese intensiven Reize anders bekommen können, ohne sich weh zu tun. Also zum Beispiel mit einem sehr harten, stacheligen Igelball, den zum Beispiel zu kneten und zu drücken. Und den habe ich einfach immer in der Hosentasche. Ein sehr scharfes Kaubonbon mir irgendwie in den Mund zu schmeißen. Aber auch das braucht natürlich in dem Moment schon extrem eine hohe Fertigkeit, das dann auch annehmen und umsetzen zu können. Deswegen ist es ja häufig, in Anführungszeichen, so viel leichter noch in diesen Frühstadien was zu machen. Da sind die Kinder zum Teil ja auch noch eher offener für so einen Vorschlag, wie magst du ein bisschen aufs Trampolin oder ich glaube, du brauchst jetzt kurz einen Moment für dich, magst du ein bisschen ins Zimmer gehen, ein Hörspiel hören, als eben dann, wenn wirklich dieser Kipppunkt schon erreicht ist, da kommt man oft gar nicht mehr zu den Kindern durch.
Mhm. Jetzt gibt es noch diesen einen großen Bereich, wo wir eigentlich fast am meisten machen können, auf den keiner Bock hat. Und das ist eigentlich das Hinterher, das Nachbesprechen. Und ich finde, das ist da immer so ein bisschen die Dynamik. Oder das Kind hatte jetzt einen Wutausbruch, man ist froh, dass das vorbei ist. Und eigentlich wär der richtige Zeitpunkt vielleicht am Abend oder am nächsten Tag. Oder wenn Heim und Meer das sagt, das Eisen schmieden, wenn es kalt ist. Oder dieser komische Vergleich eigentlich. Aber dann zurückzuschauen, was ist passiert, oder? Was hat dich so wütend gemacht? Sind das bestimmte Auslöser gewesen, gewisse Gedanken? Aber eben auch ein bisschen darauf zu gucken, welche Kompetenz hätte das Kind gebraucht, um in dieser Situation anders handeln zu können.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ja, also jetzt gab es diesen Ausbruch, oder ich habe, keine Ahnung, dem Kind irgendetwas gesagt, was es nicht hören wollte, zum Beispiel, dass es den Fernseher abstellen soll, oder? Und jetzt kann ich das aufgreifen und sagen, das war gestern eine sehr schwierige Situation. Ich habe gemerkt, das hat dich ganz schön wütend gemacht. Und ich finde, bei diesem Nachbesprechen ist es wichtig, dass wir wirklich neugierig sind. Was war für dich schwierig, oder? Haben wir auch im Buch drin, ich liebe dich, so wie du bist, dieses Beispiel, dass das Kind dann zum Beispiel sagen kann, ich wollte noch gucken und du hast einfach ausgeschaltet, oder? Und dann kann man das ja mal würdigen. Ja, das war ein schwieriger Moment, oder? Und ich finde, wenn sich das Kind richtig gehört hat und man verstanden hat, was für das Kind so viel Wut ausgelöst hat, dann kann man, wenn sich das Kind verstanden fühlt, gefühlt hat, auch mal die eigene Sicht schildern. Dass man sich zum Beispiel Sorgen macht, wenn man das nicht begrenzt, dass das Kind dann halt endlos gucken würde und dass es dann zu wenig Zeit hätte für Freunde oder für die Schule oder was auch immer. Und dann zu fragen, das ist ja der Kern von diesem kollaborativen Problemlösen nach Ross Greene, finden wir eine Lösung, die für uns beide okay ist. Also was könnten wir tun, damit diese Situation entschärft wird? Ich denke zum Beispiel gerade beim Thema Fernsehen, dass man da seltenteil nicht stur auf Zeitgrenzen geht, sondern sich dazusetzt oder sagt, wir schauen noch gemeinsam diese Sendung fertig oder wir machen noch dieses Level fertig bei diesem Computerspiel und dann schalten wir gemeinsam ab.
Darf ich da noch was ergänzen? Ich finde bei diesen Nachgesprächen ein großer Fallstrick, diese Warum-Frage.
Ja.
Also wenn man die Kinder fragt, warum bist du denn jetzt schon wieder so wütend geworden, da reagieren die meisten Kinder richtig aggressiv drauf, im Sinne von, ja, jetzt soll ich mich irgendwie rechtfertigen quasi. Da fand ich sehr elegant, was uns Dario Petrelli, ja, ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, mit dem wir uns auch mal über dieses Thema ausgetauscht haben, mitgegeben hat, nämlich diese Formulierung, wollen wir mal schauen, wie hat diese Situation es geschafft, dich so aus der Bahn zu werfen? Was war denn da davor los? Oder dass man eher schaut, quasi so den Fokus vom Kind weglegt, eher mit so einem neugierigen Detektivblick da drauf schaut und guckt, okay, was waren so die Bedingungen, die damit reingespielt haben? Ich finde, das macht es den Kindern auch wieder leichter, offener dann auch drüber zu sprechen, was war los und wie ging es mir in dem Moment wirklich, als wenn sie so in diesen Rechtfertigungsdruck kommen. Also eher in diesem
bisschen Detektivmodus, ja.
Genau.
Wir wollen das jetzt ein bisschen gemeinsam herausfinden, damit es dir besser geht.
Genau, und diese Grundhaltung von, wir gehen davon aus, es gibt einen guten Grund dafür, dass das so passiert ist, oder dass du da so in die Wut reingekommen bist, in diesen Strudel. Ja, jetzt wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Genau, dieses Nachbesprechen, zusammen versuchen, eine Lösung zu finden, die für beide stimmt, ja.
Ja, und so ein Bereich, den wir jetzt gar noch nicht angesprochen haben, wir haben am Anfang darüber geredet, dass es ja auch viel mit Interpretation zu tun hat, oder? Also wirklich neugierig hinzuschauen, was ging dir in dieser Situation durch den Kopf? Ich denke, da müssen die Kinder ein bisschen älter sein. Das geht eher so im Grundschulalter, vorher würde ich das nicht ausprobieren, aber da ein bisschen herauszufiltern, was sind so die Wutgedanken, die Kinder haben. Ich finde gerade, wenn es relativ konkrete Auslöser sind, wie beim Spiel zu verlieren, ja. Also was ging dir da durch den Kopf? Und dann kommen ja bei Kindern zum Beispiel, die nicht gut verlieren können, andere Sätze als bei Kindern, die das können. Das ist so gemein, die sind alle gegen mich, oder? Also das Gefühl, da wird einem von anderen mit Absicht Schaden zugefügt.
Und was weggenommen.
Was weggenommen, ja. Und einfach mal zu schauen, okay, interessant, oder? Das geht ja da durch den Kopf. Ich finde eben diese Strategie vor allem auch spannend, wenn man bei sich selber als Erwachsener mal hingucken. Also was ärgert mich in der Situation so sehr, dass es dann eskaliert oder dass ich auch so sauer werde? Und was ich da noch spannend finde bei vielen Erwachsenen, wenn sie sagen, ich raste dann auch aus bei meinem Kind, oder? Sind es ja so Gedanken, die Ängste auslösen, Überforderung. Oder dass man denkt, mein Kind muss das in den Griff kriegen, wenn das so bleibt, dann sehe ich schwarz. Oder dass man sich selber so angegriffen fühlt durch die Gefühle des Kindes, dass man denkt, du bist so undankbar, oder?
Oder auch diese Interpretation, das Kind testet jetzt so die Grenzen und wir gucken, wie viel es noch rausholen kann.
Das höre ich auch hier, offen. Das ist ja das, was wir am Anfang hatten mit der Absicht, oder? Also das hinter der Wut des Kindes steckt eine Absicht. Es will mir als Elternteil damit schaden und ich muss mich
oder jetzt manipulieren. Das merke ich, das haben häufig Männer.
Ja.
So Väter, oder? Wenn wir die in der Beratung hören, dass die oft dann sagen, mein Kind will mich manipulieren mit seinen Ausbrüchen, weil es der Chef sein will zum Beispiel.
Ja, es wird zum Macht gehen.
Genau.
Oder? Und ich muss jetzt zeigen, dass ich stärker bin, mächtiger.
Oft geht es ja auch, gerade wenn die Wutausbrüche in der Öffentlichkeit stattfinden, eigentlich um Scham.
Ja.
Also dass Eltern dann Gedanken im Kopf haben wie, alle gucken mich an, die haben den Eindruck, ich habe es überhaupt nicht im Griff. Was lässt du dir so auf der Nase rumtanzen? Jetzt ist aber mal Schluss mit dem Theater. Ja, auch das sind so typische Wutverstärker-Gedanken.
Ja, das finde ich eben extrem hilfreich, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, mit dieser Frage, stimmt das, oder? Also zum Beispiel, ich finde das so typisch. Immer wenn ich in irgend sowas bin, wie zum Beispiel im Zoo, da sieht man relativ viele Kinder, die dann gestresst sind, oder? Weil es gefällt ihnen auf der einen Seite, aber es ist auch viel. Und dann haben die Kinder genau in den Situationen dann irgendwann einen Wutausbruch, weil sie jetzt nicht noch ein Eis kriegen oder sonst was. Und dann haben viele Eltern auch so das Gefühl, wie undankbar, und jetzt haben wir den ganzen Tag uns Zeit genommen für dich, oder? Und jetzt ist das Kind noch sauer. Und ich finde zum Beispiel, da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man als Elternteil merkt, ja, diese Sachen sind für mein Kind schön, aber sie sind auch eine Herausforderung. Und jetzt, am Ende des Tages, sind bei meinem Kind die Batterien leer. Und jetzt kommt dieser Ausbruch, oder? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir zu wenig Mühe gebe als Elternteil. Das hat nichts damit zu tun, dass mein Kind ein undankbarer Sohn oder eine undankbare Tochter ist oder mich ärgern will, sondern jetzt ist einfach gerade ein bisschen zu viel, oder? Und ich denke, das hat man ja manchmal auch als Elternteil, also als Erwachsener, dass man merkt, man ist komischerweise eher dann im Urlaub, wo man sich ja erholen soll, oder plötzlich ist die Lunte kürzer, weil es so viele ungewohnte Situationen sind, weil man sich orientiert musste, wo man hin muss, weil man sich ein bisschen unsicher fühlt und irgendwann ist in dieser Ego-Depletion, diese Ich-Erschöpfung und man reagiert so.
Ja, also wir können diese Gedanken uns genauer anschauen, diese Wutgedanken uns fragen, stimmt das denn? Tut mir das gut, so zu denken? Gibt es noch irgendeine Variante, das anders zu sehen? Ja, wie könnte ich da mit mir selbst
umgehen? Weißt du, was ich manchmal so hilfreich fand als Elternteil?
Jetzt kommt's.
Wenn eins meiner Kinder so wütend war, mir zu sagen, ich muss nichts tun, oder? Einfach jetzt ist meine Tochter, die wollte jetzt da vielleicht nochmal irgendwie in Berliner, ich habe gesagt, den kaufen wir nicht. Und jetzt darf sie wütend sein, oder? Und ich kann es jetzt einfach hochheben und raustragen und sagen, ja, blöder Papa, oder? Findet sie mich halt blöd im Moment und sie darf mich blöd finden. Und ich kann jetzt nichts tun, um sie sofort von diesem Gefühl wegzubekommen. Ich muss das aber auch nicht. Oder?
Super wichtig.
Sie darf wütend sein und ich darf sie jetzt da durchbegleiten und wir können jetzt durch diese Migros oder Coop gehen und diese Frau darf mich angucken und mich auch noch blöd finden. Oder so ein bisschen einfach dieses Gefühl, komm, darf alles sein, gehört dazu. Manchmal ist Elternsein auch einfach so ein bisschen, ja, gibt es halt diese unschönen Momente, oder die man aber auch mitnehmen und annehmen kann.
Ich finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich den Eindruck habe, dass insbesondere viele bindungsorientierte Eltern ihre Elternkompetenz auch ein Stück weit daran messen, wie gut sie ihre Kinder trösten können. Also im Sinn von, wenn ich ein guter Vater, eine gute Mutter bin, dann wäre mein Kind entweder nicht wütend oder ich würde es eben schaffen, mein Kind sehr schnell zu trösten. Und die individuelle Beruhigbarkeit des Kindes wird dann dort oft völlig außer Acht gelassen. Oder dass das halt auch von der Situation abhängt, vom Temperament vom Kind abhängt, davon, was im Moment los ist, sonst noch, wie voll quasi das Fass vorher schon war. Und deswegen dieser Gedanke, ich muss gar nichts machen, ich muss das nicht abstellen. Da sein.
Ja, das wird jetzt einfach eine Viertelstunde lang so sein, oder?
Und für uns beide.
Ja.
Genau. Ja.
Ja.
Das andere, was ich finde, gerade wenn es auch darum geht, dass man als Mama oder Papa merkt, mir fällt das so schwer, zum Beispiel mit der Wut des Kindes umzugehen, ist schon auch, wir haben das ja auch in unserem Elternratgeber, ich liebe dich so wie du bist, mit drin, sehr ausführlich. Nochmal dieser Rückblick auch in die eigene Biografie. und sich zu fragen, wie sind denn meine wichtigsten Bezugspersonen mit diesem Gefühl umgegangen? Habe ich mich dort verstanden, begleitet, gehalten gefühlt, emotional? Oder war zum Beispiel Wut ein Gefühl, was sofort abgewehrt und abgewertet wurde? Mach jetzt nicht so ein Theater, ist kein Grund, so wütend zu sein. Du gehst jetzt in dein Zimmer, bis du dich beruhigt hast. Andere Kinder machen doch auch nicht so ein Riesenthema. Nur immer du oder der uns hier den Tag versaut oder was es dann auch immer ist. Und dort finde ich, auch ein bisschen Mitgefühl mit sich selbst entwickeln zu dürfen, wenn man merkt, okay, ich habe das halt selber auch gar nicht gelernt. Ich hatte vielleicht auch gar nicht diese Vorbilder, die mir gezeigt haben, wie man Wut wahrnimmt, zulässt und eben konstruktiv ausdrückt. Ich hatte vielleicht eben nur diese Vorbilder, die gezeigt, also die selber ausgerastet sind, oder vielleicht sagt jemand anders, ich hatte eben nur diese Vorbilder, die die Wut selber runtergeschluckt haben. Und dann eben auch zu merken, was für eine große Aufgabe das ist, wenn man das selber nicht erlebt hat, durch die Koregulation lernen zu dürfen, sich selber zu regulieren, jetzt für die eigenen Kinder dieser sichere Hafen zu sein. Und man merkt, in diesem Gefühl stehe ich eigentlich selbst noch auf sehr wackeligem Boden. Und ja, ich werde da auch so mitgerissen von dem Gefühl Strudel des Kindes.
Ja, und weißt du, ich finde das auch, was du am Anfang gesagt hast, das, was wir ja eigentlich möchten, ist, dass wenn unsere Kinder mal erwachsen sind, dass sie dieses Gefühl wahrnehmen können, dass sie es annehmen können und dass sie es regulieren und darauf reagieren können. Und das ist einfach ein langer Weg. Mhm. Also wenn ich die Wut abschalte, wenn ich mich aufbaue vor dem Kind, dann habe ich vielleicht viel schneller ein äußerlich angepasst wirkendes Kind. Also man kann ein Stück weit die Wut der Kinder durch Angst ersetzen. Und das ist, finde ich, auch so gefährlich, oder? Weil sich manchmal auch Eltern sehr bestätigt fühlen, die selber ihre Gefühle, ihre Wut eigentlich gar nicht regulieren können, oder? Ich finde, gerade beim Thema Wut sieht man ja gerade auf Social Media hunderte von Kommentaren drunter, mal eins hinter die Löffel und dann ist gut, oder? Man muss das Kind einfach mal richtig zusammenschreien und das sind...
Dann weiß es, wer der Chef
ist. Dann weiß es, wer der Chef ist, aber das finde ich eben noch spannend, weil das ja oft auch Menschen sind, die das selber so erlebt haben in der Kindheit und das Gefühl haben, bei ihnen hat das gut funktioniert. Aber selber als Erwachsene eigentlich sehr impulsiv und unbeherrscht sind und eben ihre eigenen Gefühle nicht regulieren können. Und das finde ich interessant, dass man dann irgendwie aber sich eben doch erfolgreich erlebt, oder? Weil das Kind dann natürlich, wenn es merkt, das ist jetzt eine gefährliche Situation, oder bei dieser Person darf ich nicht wütend werden, auch zum Teil bei Lehrkräften, oder? Also die stolz darauf sind, dass sie ihre Klasse so im Griff haben. Das gibt's bei mir nicht.
Oder? Da macht keiner
Nutz. Da macht keiner, wo man dann zum Teil das so verwechselt, dass das eben die Kinder nicht Respekt haben, sondern eigentlich Angst.
Ja, und dass sie nicht gelernt haben, ihre Wut zu regulieren, sondern für einen Moment runterzuschlucken.
Ja.
Und da ergeben sich ja dann häufig auch, gerade bei Kindern, die auch so massiv bestraft werden für Wutausbrüche, massiv beschämt werden, eben dann noch eins hinter die Löffel bekommen, ja häufig auch diese Mechanismen, dass man auch aus der Forschung weiß, dass das einhergeht mit mehr Ängsten auch im Entwicklungsverlauf, dass es häufig Auffälligkeiten im Verhalten bei Kindern verstärken kann, dass man oft sieht, dass wenn sie unbeobachtet dann sind, dass sie diese Muster halt zum Teil weitergeben, gell? Und dann manchmal eben auch mit dem eigenen Geschwisterkind oder mit den Anführungszeichen körperlich unterlegenen anderen Kindern in der Schule halt dann auch ähnlich verfahren, ja? Und da auch eher nach dem Prinzip Einschüchterung dann verfahren.
Ja. Aber ich wollte es eigentlich deswegen ins Spiel bringen, weil ich finde, wenn man in diesem Punkt liebevoller und geduldiger ist als Elternteil, dann muss man zum Teil auch noch mit sehr viel Kritik von außen klarkommen, oder? Und dass man immer auch wieder mal sagt, ja, ich gehe den längeren, den steinigen Weg, oder ich gebe meinem Kind diesen Entwicklungsraum. Und das ist wertvoll, oder? Das ist eine Aufgabe, die Kraft braucht von mir. Und man sich ein bisschen selber auf die Schulter klopfen kann, wenn einem das immer wieder gelingt.
Ja, ich finde auch, dass in diesem Punkt so viele, ja, wie soll ich sagen, realitätsverzerrte Abbilder auch auf Social Media kursieren. Also weißt du, so diese ewig säuselnden, immer super verständnisvollen, angeblich Eltern, die halt nie wütend werden und die immer in so einem gleichbleibenden Modus von radikalem, absolutem Verständnis für alles, was im Alltag passiert, mit ihren Kindern in Verbindung sind und zum Teil ja dann auch bei Eltern, ja, absolute Selbstzweifel mitbefeuern, wenn einem das selber nicht so gelingt. Und das finde ich einfach unrealistisch.
Ja. Das finde ich auch immer noch schwierig. Also etwas, was ich ganz oft sehe auf Social Media, ist, dein Kind ist nicht für deine Gefühle verantwortlich, oder? Und das interpretieren ja viele Eltern aber auch so, dass egal, was das Kind tut, ich darf nicht wütend werden und ich darf das auf keinen Fall zeigen. Mhm. Und das finde ich manchmal, das führt auch einfach zu einem sehr komischen Verhalten. Also, dass Kinder dann irgendetwas machen, was überhaupt nicht okay ist, oder? Und als Elternteil zeigt man keine, ich sage jetzt mal, logische Reaktion darauf, oder? Und ich finde das sehr wichtig, diesen Satz im Sinne von, wir sollten in der Erziehung nicht mit Schuldgefühlen arbeiten. Oder dass ich hinterher sage, weil du das gemacht hast, oder geht es mir schlecht bin ich so wütend geworden und du bist schuld. Aber ich finde, Kinder dürfen schon auch sehen, dass es jetzt genug ist, oder? Dass man eben so eine Grenze auch mal wahrt im Sinne von, du, jetzt reicht's aber wirklich, oder? Und ich bin jetzt kurz davor, wütend zu werden. Das finde ich wichtig, dass man das Kind dann auch mal anzeigen darf.
Ja, und ich finde, da darf ja auch die Mimik dann zum Tonfall passen. Also ich muss nicht, wenn das Kind irgendwie das Geschwisterkind haut oder irgendwas kaputt macht, ja, dann da mit fröhlich lächelnder Miene sitzen und sagen, jö, jetzt bist du aber ärgerlich geworden und hast das kaputt gemacht. Oh nee, das ist jetzt aber schade, oder? Und dann da irgendwie noch so freundlich dazu lächeln, sondern da darf ja auch der Gesichtsausdruck dann ernst sein und der Tonfall auch und sagen, stopp.
Also ich finde, sonst muss das Kind ja wahnsinnig sozial kompetent sein
und
merken, eigentlich mein Elternteil ist gerade sehr wütend, aber sie maskiert dieses Gefühl, oder? Und
redet deswegen mit so. Lächeln und Säuseln auf mich ein. Aber eigentlich bedeutet das Wut. Und vielleicht wäre es gut, jetzt einzulenken. Aber ich weiß auch nicht so recht, was es jetzt erwartet.
Ja, also ich finde, da entsteht ja diese Double Bind, diese Doppelbotschaft von Gefühl und das, was man sagt, stimmt überhaupt nicht überein. Oder? Und das finde ich nicht hilfreich für Kinder, wenn man so künstlich wird als Mensch und dieses authentisch sein. Eben, das finde ich ganz wichtig. Authentisch sein heißt für mich nicht, man schreit das Kind zusammen oder man gibt ihm eine Ohrfeige. Aber für mich gehört es dazu, dass man seine Gefühle sichtbar macht. Und wenn man findet, jetzt ist gerade wirklich genug, jetzt reicht's, oder? Dass man das auch mit einer gewissen Vehemenz sagen darf, dass das Kind das hört an Mimik und Stimme, jetzt ist die Grenze erreicht. Mhm. Und ich finde, wenn das Kind dann auch darauf reagiert, kann man ja auch schnell wieder wärmer werden. Oder aber es so einen Moment gibt, wo man sagt, du, jetzt reicht's. Und ich habe es manchmal einfach bei meinen Kindern gesagt, wenn wir zum Beispiel was gemacht haben und es ist so ein bisschen überbordet, jetzt ist der Punkt, wo es mir keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und das war oft so ein kleiner Moment, wo sie dann nachgedacht haben oder manchmal auch gefragt haben, wieso? Also ich finde das noch spannend, dieses Muster unterbrechen, oder? Oder auch mal beim einen Freund von meinem Sohn, der wirklich völlig übertrieben hat oder da am Tisch irgendwie Essen rumgeworfen und weiß Gott was. Und dann habe ich auch gesagt, hey, merkst du, dass du mich jetzt wütend machst? Und er war völlig überrascht. Manchmal gibt es auch Kinder, die das wie nicht einordnen können, aber dann konnten wir darüber reden, oder? Also was ärgert mich jetzt und wie können wir jetzt weiter essen, damit wir es weiterhin oder wieder gut miteinander haben? Aber als Elternteil auch sich erlauben, zu seinen Gefühlen stehen zu dürfen. Mhm. Ohne die Kinder damit zu überfordern oder ohne loszuschreien, aber einfach das auch anzuzeigen, jetzt sind meine Grenzen erreicht.
Ja, für mich heißt das eben auch, sagen zu dürfen, wir werten ja dann die Kinder nicht ab in ihrer Persönlichkeit, aber ich finde, also ich möchte mir das als Mama unbedingt zugestehen, auch zu meinem Kind mal sagen zu dürfen, dieses oder jenes Verhalten, das ärgert mich.
Ja.
Wenn du das machst, das ärgert mich.
Ja, das finde ich eine ganz komische Sache, wenn man dann so weit geht und sagt, man ist nicht für die Gefühle von anderen verantwortlich. Oder ich meine, klar, wenn das Kind jetzt einfach in der Wut irgendwie Geschirr zerschlägt oder so, klar ärgert das einen selber. Und das hat auch diese Ursache in dem zerschlagenen Geschirr. Also das finde ich dann manchmal sehr künstlich, wenn man, all diese Sätze sind ja eigentlich wertvoll, wenn wir sie nicht, dann in so eine komische Ideologie abdriften, wo wir uns selber nicht mehr wahrnehmen, finde ich, und wo wir dann sehr unauthentisch werden. Mhm. Ja, ich habe gerade noch zwei Fragen, Stefanie.
Ja.
Sohn, 5 Jahre, vermutlich im Autismus-Spektrum, Hochbegabung, Prosopagnosie, Box schreit in der Kita vor Wut, warum?
Gute Frage, ja. Wir können jetzt natürlich auch noch Hypothesen anstellen, weil wir das Kind nicht kennen, aber mir kommen so ein paar Aspekte in den Kopf, ja, über die man nachdenken kann. Wir haben einmal diese Prosopagnosie, die genannt wurde, also diese Gesichtsblindheit, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die Gesichter schlecht wahrnehmen oder zuordnen können, was dazu führen kann, jetzt bei einem Kind in dem Alter, dass es sich in der Kita befindet und sich eigentlich permanent an Stimmen, an ja, dem Aussehen, an Kleidungsstücken orientieren muss, um rauszufinden, wer spricht da gerade mit mir, wer kommt da auf mich zu, wer sitzt neben mir, was einfach schon relativ viel Unsicherheit und Stress per se auslösen kann. Ja? Wo ja dann auch häufig empfohlen wird, dass gerade auch die betreuenden Personen irgendwelche relativ eindeutig für sie stehenden Symbole oder Zeichen haben, die einfach immer gleich bleiben, damit die Kinder zum Beispiel wissen, ah, die Person, keine Ahnung, mit diesem kleinen Blümchenkärtchen, das ist immer die Frau sowieso, die ja meine Bezugsbetreuerin zum Beispiel ist, oder dass da ein bisschen mehr Übersichtlichkeit geschaffen wird. Aber das kann dieser erste Stresspunkt sein, denke ich. Gerade in so einer wuseligen Kita, wo man sich immer wieder dann neu einstellen muss, sich die Kinder ja dann auch wieder umziehen. Also, oder so dieses, jetzt ziehen wir Jacken an, hä, wer steht jetzt da neben mir? Das eine Kind schüttet irgendwas rüber und hat jetzt plötzlich eine andere Hose an und jetzt weiß ich irgendwie gar nicht mehr, wo sind jetzt meine Freundeskinder sozusagen, denen ich mich nähern soll, zum Beispiel. Dann haben wir diesen zweiten Teil, das Leben, vermutliche Leben im Autismus-Spektrum, was für viele Kinder gerade diese Gruppensituationen sehr anspruchsvoll werden lässt. In so einer Kita, es ist laut, es ist wuselig, es ist manchmal dann auch noch eben sehr hell. Es sind vielleicht auch, ja, es ist wenig berechenbar für die Kinder, wie die anderen Kinder reagieren werden. Ich habe je nachdem vielleicht auch wenig Rückzugsräume, um meine Batterien wieder aufzuladen. Es gibt immer wieder gerade auch in diesem Alter natürlich Planänderungen, weil Kind A ist krank, kommt jetzt nicht, Gruppe wird anders zusammengesetzt. Sodass es gerade für Kinder, die eben sehr reizempfindlich sind, für Kinder, die viel Struktur, es viel Übersichtlichkeit brauchen, oft einfach auch nochmal ein zusätzlicher Stress ist, wo es häufig dann eben auch sehr hilfreich wäre, viel mit Ritualen zu arbeiten, zu schauen, wo kann das Kind seine Rückzugsräume haben. Ich finde gerade auch dieser Bereich Raum innerhalb der Kita wichtig, wenn er boxt, auch eben, wie wir dieses Beispiel vorhatten, zu schauen, wann passiert das denn? Passiert das zum Beispiel einfach auch immer dann, wenn andere Kinder ihm zu nahe kommen oder wenn es ihm zu laut wird oder zu viel wird? Kann man mit ihm ein Ritual eintrainieren, dass er weiß, wo ist sein Rückzugsort, wo wissen auch die anderen Kinder, dass sie ihn nicht stören dürfen und nicht zum Beispiel permanent in sein Spiel da reingrätschen irgendwie?
Man hat ja oft sehr schnell das Gefühl, mit Hauen oder Boxen will man vor allem jemand anderen wehtun, oder? Aber ich finde, manchmal geht es eben auch wirklich darum, Raum
zu schaffen.
Ja, genau, so ein bisschen wie wenn man in einem Konzert steht und jetzt mal ein bisschen die Arme ausfahren muss, damit man wieder atmen kann, oder? So dieses Gefühl von, die anderen kommen mir einfach zu nah, die kommen in meinen Intimsphäre rein, meinen persönlichen Bereich und die müssen jetzt da weg.
Genau. Und dann kommt ja oft in der Kita, je nachdem, wenn dort gegessen wird, noch dazu, dass viele neurodivergente Kinder eben auch sehr empfindlich sind, was ihre Speiseauswahl betrifft, dass sie oft eben nur einen sehr kleinen Range an Speisen haben, der für sie sich sicher anfühlt und akzeptabel sich anfühlt, um gegessen zu werden. Da kommt oft noch ein zusätzlicher Stress dazu, wenn die Kinder einfach nicht wissen, was gibt es heute zu essen und werde ich dann gezwungen oder kann ich dann, finde ich gar nichts, was eins von meinen Safe Foods ist, was ich überhaupt essen kann. Da kommt man dann halt auch manchmal so in den Unterzucker, dass die Kinder dann lieber gar nichts essen, ist irgendwas, was sich für sie nicht sicher anfühlt. Und dann haben wir noch diesen letzten Teil, wenn wir uns diese Kombination dann noch mit der Hochbegabung anschauen, dass ja nicht alle, aber viele Kinder, die hochbegabt sind, ein sehr heterogenes Profil haben, also zum Beispiel oft kognitiv sehr weit sind, oft Themen, Interessen haben, die eben Gleichaltrige nicht unbedingt teilen, was es sozial nicht immer ganz so leicht macht, ins Spiel mit Gleichaltrigen hineinzufinden, aber manchmal eben emotional trotzdem noch auf diesem Stand sind von einem Gleichaltrigen oder einem jüngeren Kind, dass die Kinder oft auch merken, ich tick irgendwie anders als andere Kinder. Ich finde da nicht so einen Zugang, das ist irgendwie kompliziert oder schwierig oder die finden mich auch manchmal ein bisschen komisch oder nerdig halt oder eben verstehen einfach nicht die Art und Weise, wie ich spiele oder mich austauschen will, was auch nochmal zusätzlichen Stress bringen kann. Ich glaube, wenn wir uns das quasi wie, ich mag mal sagen, ein Feuer vorstellen und die verschiedenen Holzscheite, die dort draufgeworfen werden, finde ich es nicht untypisch, dass ein Kind mit diesen Besonderheiten auch immer wieder Momente in einem Kita-Alltag hat, in denen es in Überforderung kommt und dann halt, je nachdem diese Überforderung auch durch oder Überreizung vielleicht eben auch körperlich ausdrückt, weil es vielleicht auch ja noch keine anderen Regulationsmöglichkeiten in dem Kontext kennengelernt hat.
Ich finde, das ist etwas, was wir allgemein ja mitnehmen können. In dem Punkt fordern wir die Kinder heute sehr mehr als früher. Also was viele Kinder für einen Alltag haben oder mit Tagesschule, mit Betreuung, mit so viele Termine, so viel um andere Kinder, so viel in der Gruppensituation und einfach diese Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Weißt du, was ich so schwierig finde dran? Jetzt gerade, wenn ich dieses Beispiel lese, habe ich immer das Gefühl, ja, das ist vielleicht ein Kind, das kommt mit der Situation überhaupt nicht gut zurecht. Da müsste man sehr gucken, wie viel man ihm zumuten kann. Und gleichzeitig sind es genau die Eltern von den Kindern, die am meisten eine Pause bräuchten, oder?
Ja.
Also wo man, ja, das finde ich extrem schwierig. Was ich finde, was man machen kann, ist gerade bei den Kindern schauen, dass nach der Kita möglichst keine neuen Anforderungen auf sie zukommen. Oder auch nach der Schule manchmal, oder dass man da merkt, hey, jetzt darfst du wirklich einfach Zeit für dich haben, du darfst ins Zimmer, du darfst Hörspiel hören, du darfst ein bisschen liegen, oder jetzt lassen wir dich eine Stunde, zwei einfach richtig in Ruhe.
Ja, und dass man die Kinder nicht schon gleich wieder überfällt.
Ja.
Ich denke gerade, wenn ich auch an unsere neurodivergenten Kindern und Klienten gehe, dann ja, genau. Oder halt auch dieses Kind kommt nach Hause ins Erste, ist dann schon so, und wie war's? Also wieder reden müssen. Oder dieses, und was hast du als Hausaufgabe auch? Jetzt sind noch Prüfungen nächste Woche. Und die Kinder haben das Gefühl, Mann, jetzt ist der ganze Vormittag, ging schon ums Müssen. Jetzt will ich einfach auch mal dürfen.
Ja.
Ja.
Genau. Und noch eine kleine Frage, die nehmen Sie uns nicht noch. Kind 1, 3,5 ist seit der Geburt von Kind 2, 3 Monate oft wütend auf mich als Mutter, wie begleiten?
Ja. Nachgeburtliche Geschwisterkrise.
Also ich finde das einfach eine riesige Veränderung, wenn so ein Kind dazukommt. Und dann gibt es viele Kinder, die freuen sich da drauf oder die haben wirklich so das Gefühl, wir haben ein Baby bekommen, so wie man sagt, wir haben einen Hund oder eine Katze bekommen. Und andere Kinder reagieren da zum Beispiel wirklich mit Eifersucht, oder? So als würde ein Partner heimkommen und sagen, ich habe jetzt noch eine Frau mehr mit.
Da bei uns ein Bett schlafen, machen
ein bisschen was. Sie hilft auch im Haushalt und so aus. Und arbeitet und bringt Geld rein, oder?
Und hab sie bitte auch auf sofort Liebdruck.
Genau, denn wir sind ein gutes Team. Also da auch zu sehen, für manche Kinder ist das einfach auch verbunden mit einem Verlust an Zeit, an Zuwendung, mit dem Gefühl von Exklusivität, oder? Und dass das einfach eine Anpassungsleistung ist. Ich finde, da gibt es ja ganz viel, was wir auch in unserem Geschwisterbuch drin haben.
Ja, ich bekomme ein Geschwister.
Was da helfen kann, dass man wirklich das Größere auch in dieser neuen Rolle willkommen heißt, dass man gemeinsam sich ein bisschen um das Baby kümmert. Eben nicht, ich muss mich jetzt ums Baby kommen, sondern wir gucken jetzt mal und was wollen wir anziehen, und das größere Kind kann das mitentscheiden. Oder ich weiß noch, ich durfte relativ früh meinen kleinen Bruder wickeln, war ich ganz stolz drauf, oder der war dann von oben bis unten zugepustet.
Ja.
So ein bisschen das oder das Gefühl zu haben, das ist eine schöne neue Rolle, das große Geschwister zu sein und gleichzeitig
klein sein dürfen.
Ja,
das finde ich ganz wichtig für die großen Geschwisterkinder. Ich meine, das ist jetzt wirklich auch noch kein großes Kind
mit. Nee, das ist dann sehr klein.
Und da sieht man ja häufig dann auch den Wunsch der großen Kleinen, noch eben auch mal wieder ein bisschen Baby sein zu dürfen. Also sich vielleicht auch noch mal einwickeln lassen zu dürfen, irgendwie eine Decke und auch ein bisschen gewiegt zu werden oder eben manchmal
getragen zu werden, oder dass man da nicht immer so quasi sagt, du bist jetzt das Große.
Und ja, genau.
Und das auch irgendwie dann dem Kind nur zeigt, schau, du verlierst ganz viel, weil jetzt ein neues Kind da ist, ja.
Genau. Ich finde es auch immer hilfreich, das große Kind mit dazu zu nehmen, also irgendwie einzubinden, jetzt beim Stillen oder so, oder dass man einfach sagt, hey, setz dich mit dazu, und man liest ein kleines Büchlein vor, während man stillt, oder man snackt was Kleines zusammen auf der Couch oder so. Einfach auch da zu merken, auch das kann gemeinsame Zeit sein. Die Zeit, die wenige, die man zu zweit hat, auch ein bisschen als solche deklarieren, finde ich auch hilfreich. Wenn das Kleinere schläft, mit zu sagen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit für uns und komm, jetzt machen wir irgendwas Kleines miteinander. Das muss ja dann auch nicht ewig sein, aber dass die Kinder auch so merken, wir haben trotzdem noch diese Momente, auch wenn das Geschwisterchen vielleicht vorne in der Trage schläft. Und ja.
Mein Sohn hat immer so gern geredet und auch schon als Kleiner, als ist heute gehen wir noch jeden Tag spazieren zusammen und reden. Und das war auch so ein Moment, dann einfach zu sagen, komm, jetzt legen wir die Kleine in den Wagen, dann schläft sie dann ein, dann können wir spazieren und wir können ein bisschen reden unter Männern. Und so. Ja, das war wichtig, glaube ich, auch so dieses, ich bin jetzt in dieser großen Rolle und ich habe aber auch so diese Momente, wo es wieder exklusiv ist und wo wir zu zweit sind.
Mhm. Und dann habe ich den Eindruck jetzt auch hier, das ist ja auch noch gar nicht viel Zeit, oder sie spricht hier von 3 Monaten, in denen das quasi Baby jetzt da ist, sich auch zuzugestehen, dass das für alle jetzt einfach eine Zeit der Veränderung ist und sich auch erst zurechtruckeln muss. Und ich glaube, diese Sorge ums größere Kind, finde ich, ist auch einfach immer ein Zeichen von Liebe. Also dass man vielleicht auch manchmal sich, ja, ich kenne das auch, dass ich manchmal dann so dachte, als unser zweites Kind kam, ja stimmt, das kann ich jetzt halt einfach dem größeren Kind nicht mehr geben, dass es halt nur wir zwei sind in dieser Mama-Kind-Konstellation. Jetzt ist einfach immer noch jemand dabei und wir dürfen uns alle Zeit lassen mit all diesen Gefühlen, die damit verbunden sind, von größter Freude und Euphorie und allergrößter Liebe über, ja, manchmal halt auch die düstereren Gefühle, ja, die mit dem Zurecht.
Können wir es zurückgeben? Gibt es diese Momente, oder das größere Kind einfach findet, können wir es zurückgeben? Ja, dass man merkt, das ist normal und das darf sein und das sind Momentaufnahmen. Die werden wieder abgelöst durch andere Erfahrungen. Da muss man nicht immer gerade denken, da ist irgendetwas ganz im Argen.
Ja, oder das wird die Geschwisterbeziehung für immer belasten. Mhm. Ja.
Gut, ihr Lieben, ich glaube, wir haben so ein bisschen die Tutorisation gemacht. Wenn ihr weiterlesen möchtet, für Eltern gibt es unser Buch Ich liebe dich, so wie du bist. Und für Kinder, jüngere Kinder, so ab 5 Jahren, gibt es das Buch Ungeheuer wütend von Stefanie, Nora und mir.
Genau.
Die Links sind unten.
Genau. Im Ungeheuer wütend findet ihr nicht nur eine Geschichte, sondern eben auch so eine kleine Toolbox noch mit den wichtigsten Wutregulationsstrategien für Kinder, wenn ihr euch da noch mal inspirieren lassen
und
möchtet.
Und wir haben ja mal so einen Werkzeugkoffer noch gemacht.
Zum genau.
PDF, das verlinken wir ebenfalls in den Shownotes.
Das könnt ihr kostenlos runterladen, genau. Wie immer freuen wir uns über Nachrichten, Bewertungen, Themenvorschläge, die ihr reingeben möchtet und übers Weiterhören.
Bis zum nächsten Mal.
Bis tschüss. Tschüss.